Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wer schulpflichtige Kinder hat, kennt das Problem. Die Schulen sind wegen Corona geschlossen, deshalb soll der Unterricht zu Hause stattfinden, digital. Doch darauf sind viele Schulen denkbar schlecht vorbereitet. Es fehlt an vielem, vor allem an schnellen Internetverbindungen. Außerdem in dieser Sendung Obdachlosenhilfe in Corona-Zeiten, wie die Städte händeringend nach zusätzlichen Notunterkünften für Wohnungslose suchen. Mein Name ist Gerhard Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Was andere Homeschooling nennen, das heißt in Berlin SALZ, schulisch angeleitetes Lernen zu Hause. Eine kreative Sprachschöpfung, die aber kaum darüber hinwegtäuschen kann, dass es mit dem digitalen Unterricht in der Hauptstadt nicht weit her ist. Viele Schulen sind dafür einfach nicht ausgerüstet. Es fehlen Tablets und Computer und vor allem schnelle Internetverbindungen. Von geordnetem Unterricht kann deshalb kaum die Rede sein. Irgendwie durchwursteln, so heißt die Devise für die meisten Schülerinnen und Lehrerinnen. Christiane Habermals hat sich in Berlin umgehört.
Guten Morgen, wir sehen alle aus, hübsch gemacht.
Ja.
Super, warten wir noch ein bisschen auf die anderen. Und
nee, man sieht mich noch nicht, Mama.
Hallo Lia. Carla ist noch im Schlafanzug.
Donnerstagmorgen um 10 Uhr in Berlin, Prenzlauer Berg. Der 11-jährige Josch sitzt an seinem Schreibtisch im Kinderzimmer und blickt auf die kleinen Bildchen seiner Klassenkameraden, die sich am Bildschirm gerade aufbauen. Es dauert, bis alle da sind. Dort fehlt das Bild, hier wackelt der Ton. Im Hintergrund hört man assistierende Eltern. Doch immerhin, man sieht sich und das ist wichtig. Die Lehrerin fragt reihum, wie es den Kindern zu Hause und mit dem Lernen so geht.
Henry ist immer noch nicht zu sehen. Henry meldet sich. Henry, mach laut. Ach, du bist du.
Wenigstens einmal die Woche, immer donnerstags, versucht Joschs Klassenlehrerin per Zoom-Videokonferenz die Kinder anzusprechen und zu motivieren. Jeden Tag wäre besser, denn ohne einen klaren Start in den Tag verlieren die Kinder schnell den Faden. Doch Joschs Mutter, Janine Renner, ist schon über diese eine Videoschalte pro Woche froh. Denn ansonsten gibt es an der Grundschule nur das Padlet, eine Art digitale Pinnwand, auf der die Kinder sich in den jeweiligen Fächern ihre Aufgaben selber herunterladen und zu Hause bearbeiten können. Das funktioniere schon ganz gut und auch Ausleih-Tablets seien jetzt da für alle Kinder, die eins benötigen. Aber
es gibt halt keine Lernplattform oder so, worüber die Videokonferenzen organisiert werden, sondern das ist, glaube ich, eher so privates Engagement der Lehrer oder so, wenn das hinhaut.
Seit Mitte Dezember sind in Berlin die Schulen geschlossen und bis zum 31. Januar wird es wohl erstmal so bleiben, mindestens. Bis dahin bleibt SALZ das Wort der Stunde, übersetzt schulisch angeleitetes Lernen zu Hause. Doch SALZ läuft alles andere als rund. Nach Möglichkeit, so die Empfehlung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, sollten die Kinder jeden Morgen mit einer kurzen Videoschalte für die ganze Klasse beginnen. Und auch neuen Lehrstoff zu vermitteln, ist nur über das Unterrichten per Videokonferenz möglich. Doch dafür bräuchten die Schulen einen Internetanschluss, der den Namen auch verdient. Das aber ist bei etwa 40% der Berliner Schulen nicht der Fall, wie der Berliner Landeselternausschuss kürzlich recherchiert hat. Beispiel: Grüner Campus Malchow, die größte allgemeinbildende Schule Berlins, 1700 Schülerinnen und Schüler, Jahrgänge 1 bis 13, verteilt auf 6 Gebäude. Doch die Schule ist nur mit einer 16-Megabit-Verbindung ausgestattet, weniger als ein durchschnittlicher Privathaushalt zur Verfügung hat.
Wir haben also genügend Computer, wir haben genügend Laptops, wir haben sehr viele digitale Tafeln, wir haben sehr pfiffige und gute Leute, die bei uns in diesem Fachbereich tätig sind und ständig nach neuen Ideen suchen. Aber wir nutzen die Technik im Sinne der Möglichkeiten, die weitestgehend ohne Internet zu nutzen sind.
Erzählt Schulleiter Tobias Bartel. Denn wenn eine Lehrerin mit ihrer Klasse im Internet recherchiert, kann nebenan im Sekretariat schon die Mail nicht mehr rausgehen. Videokonferenzen mit mehr als einer Klasse sind kaum möglich. Das müssen die Lehrkräfte vom eigenen PC von zu Hause aus machen. Wechsel- oder Hybridunterricht, bei dem ein Teil der Klasse im Klassenzimmer sitzt und die andere Hälfte von zu Hause zugeschaltet ist, technisch undenkbar. Auch das Stromnetz ist hoffnungslos veraltet. Pro Klassenraum gibt es ganze 2 Steckdosen. Die Situation ist so belastend, dass die Schule kürzlich einen Brandbrief an das zuständige Bezirksamt Lichtenberg geschrieben hat. Doch dort kann man Bartel noch nicht mal einen Zeithorizont nennen, denn die Malchower Schule müsste, wie 18 andere der 53 Schulen des Bezirks auch, grundsaniert werden. Weil aber dafür erst Ausweichquartiere gebaut werden müssten, könne man frühestens 2025 mit der ersten Schule beginnen, erklärte der zuständige Bezirksstadtrat Martin Schäfer auf Anfrage. Wenn man jetzt mit den Geldern des Digitalpaktes die Gebäude mit WLAN und Glasfaserleitungen ausstatten würde, müsste das dann bei der Sanierung alles wieder rausgerissen werden. Das alles sei sehr unbefriedigend, räumt der CDU-Politiker ein.
Wir sind in Lichtenberg am zweitweitesten von allen 12 Bezirken. Das heißt, wir haben tatsächlich von den Millionen, die uns zur Verfügung stehen, am zweitmeisten schon ausgegeben. Und das macht mir große Sorge, weil ich sehe, wie in Anführungszeichen schlecht wir dastehen und wir sollen noch sogar am zweitbesten dastehen. Das ist natürlich dann ein Dilemma für alle Schulen in ganz Berlin.
Schäfer will sich jetzt um Zwischenlösungen für den grünen Campus Malchow und andere unsanierte Schulen bemühen. Das heißt, auf Grundlage der vorhandenen Leitungen mit der Telekom wenigstens bessere Verträge mit mehr Datenvolumen aushandeln oder Lösungen mit Mobilfunk. Warum das nicht schon früher geschehen sei? Schäfer, der erst seit letztem Jahr im Amt ist, verweist auf die komplexe Berliner Verwaltungsstruktur mit den Doppelzuständigkeiten von Bezirken und Senat.
Tatsächlich in der Beschaffung dauert es manchmal so ewig, in der Bearbeitung dauert es so lange. Das macht mürbe und deshalb, also wir beantragen nicht erst jetzt, sondern immer wieder, aber bis dann tatsächlich Prozesse genehmigt werden, dauert es so lange.
Andere Schulen hatten da mehr Glück. Die Herbert-Hoover-Schule in Berlin-Gesundbrunnen, eine Gemeinschaftsschule mit hohem Migrationsanteil unter der Schülerschaft, hatte noch während des ersten Lockdowns im Frühjahr große Probleme, ihre Schülerschaft zu Hause überhaupt zu erreichen. Digitale Medien hatten bis dahin beim Unterrichten keine Rolle gespielt. Die Schulschließung war für die Lehrer damals wie ein Schock. Doch die Schule hat die Zeit intensiv genutzt. Man fand eine Lernplattform, die für die Schule optimiert wurde. Das Kollegium organisierte für sich selber Schulungen, entwickelte Konzepte für digitalen Unterricht. Der Senat lieferte eine erste Charge mit 50 Leittablets für bedürftige Schüler. Für den Rest richteten kundige Physiklehrer der Schule ausgemusterte Behörden-Notebooks wieder her.
Sind jetzt mittlerweile so weit, dass die Schülerinnen und Schüler ganz normal Videokonferenzen machen, dass sie Aufgaben zu Hause bearbeiten, die hochladen, dass sie Fragen stellen über einen Chat, dass sie per E-Mail kommunizieren, dass jeder Schüler jetzt auch einfach mal erreichbar ist über eine E-Mail-Adresse, eine schulische, beziehungsweise über einen Chat-Namen. Also das funktioniert ziemlich gut. Also wir sind da deutlich weiter als noch beim ersten Lockdown.
Erzählt der stellvertretende Schulleiter Michael Nix. Auch bei der Hardware rüstete die Schule auf, dank Digitalpakt. Smartboards und PCs wurden angeschafft. Im Oktober war die Schule 3 Tage lang geschlossen, weil im ganzen Gebäude Leitungen und WLAN verlegt und ein moderner Server eingebaut wurde.
Mit der 250.000er Leitung, die jetzt anstehen wird, können wir hier sofort, wenn dann auch die PCs da sind, die halt auch schnelles System haben, wunderbar hier digitalen Unterricht im Schulgebäude machen. Und der Plan ist natürlich auch zu gucken, vom Schulgebäude halt auch in die Haushalte zu streamen, wenn man möchte. Das wird dann alles möglich sein.
Die Herbert-Hoover-Schule hatte Glück. Weil sie bereits vor 10 Jahren saniert wurde, rutschte sie in der Prioritätenliste des Bezirks Mitte nach oben und bekam schneller das Geld aus dem Digitalpakt. Doch selbst Nix und seine Kollegen können, wenn alles gut läuft, die schöne neue digitale Ausstattung erst ab dem Sommer nutzen. Zu spät für diesen Lockdown. In Malchow kann man selbst davon erst einmal nur träumen.
Christiane Habermals über die Probleme der Schulen in Berlin mit dem digitalen Unterricht. Abstand halten, das ist die oberste Regel im täglichen Umgang. Das gilt auch in den Notunterkünften, die im Winter für Obdachlose bereitgestellt werden. Wo in Vor-Corona-Zeiten vielleicht 100 Menschen Unterschlupf fanden, da ist jetzt nur noch Platz für die Hälfte oder ein Drittel. Damit aber nachts auf den Straßen niemand erfrieren muss, suchen die Städte jetzt händeringend nach zusätzlichen Plätzen und versuchen zum Beispiel, Obdachlose in leerstehenden Hotels unterzubringen. Ludger Fittkau berichtet aus Frankfurt am Main.
Ich schlafe immer draußen,
sagt Horst, ein Mann mit langem grauen Bart, den ich vor der Weser 5 treffe. Die Weser 5 ist eine ehemalige evangelische Kirche im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main, die zum Zentrum für Obdachlose umgebaut worden ist. Hier gibt es im Winter im alten Kirchenraum Übernachtungsmöglichkeiten für rund 20 Leute. Mehr geht nicht wegen der Corona-Abstandsregelungen. Horst, der ursprünglich aus Ostfriesland kommt, lebt seit 16 Jahren in Frankfurt am Main, findet das Angebot hier im Grunde gut.
Nett. Jeder versucht sein Bestes. Ist sehr friedlich.
Weil er aber in Gemeinschaftsunterkünften Diebstahl und Schlägereien fürchtet, schläft er auch bei Minustemperaturen lieber draußen.
Vorletzte Nacht habe ich gefroren. Letzte Nacht auch. Ich habe sehr gefroren. Ich habe manchmal sehr viel Angst.
Damit niemand draußen im Winter erfriert, will die Stadt zumindest wohnungslose Drogenabhängige in Hotels im Bahnhofsviertel unterbringen. Auch rund um das Messegelände stehen viele Hotels wegen des Corona-Lockdowns zurzeit leer. Jürgen Mühlfeld, der Leiter des Diakoniezentrums Weser 5.
Also ich weiß, dass sich was im Bereich der Drogenhilfe getan hat, dass dort jetzt im Bahnhofsviertel noch zusätzliche Hotelkapazitäten angemietet werden, sodass im Drogenhilfebereich auf alle Fälle zusätzliche Hotelzimmer zur Verfügung gestellt werden wegen Corona.
Das Angebot an Hotelzimmern reicht jedoch längst nicht aus, um alle Obdachlosen in Frankfurt am Main von der Straße zu holen. Rund 200 Menschen leben auch bei Minustemperaturen weiterhin draußen. Die Stadt kann einem Hotelbesitzer lediglich rund 30 Euro pro Nacht für die Unterbringung eines Obdachlosen zahlen. Renovierungskosten können gar nicht erstattet werden. Wenn die Hoteliers diese Bedingungen hören, scheuen sie oft vor einer Vermietung an Obdachlose zurück, zumal ihnen derzeit ja 75% der Einnahmeausfälle vom Staat ersetzt werden. Daniela Birkenfeld, die Sozialdezernentin der Stadt Frankfurt am Main.
Die Vorstellung, dass uns ständig Hotels angeboten werden, und zwar auch noch zu einem zahlbaren Preis, das ist nicht so. Also insbesondere nicht für einen Personenkreis von Drogenabhängigen oder Obdachlosen, Wohnungslosen, sondern da setzt man eigentlich mehr darauf, dass die Pandemie vorbeigeht und man in der Zwischenzeit die staatlichen Hilfen in Anspruch nimmt und dann irgendwann in 2 Jahren zum Normalbetrieb zurückkehren kann.
Deswegen gibt es in der Stadt Winternotunterkünfte in Kirchenräumen, einem leerstehenden Ladenlokal und in einem U-Bahnhof. Auch in der Diakoniestation Weser 5 erfordert die Pandemie andere Abläufe als sonst, erklärt Einrichtungsleiter Jürgen Mühlfeld.
Es können maximal 40 Personen in der Tagesstätte sitzen und essen. Das wird dann am Eingang kontrolliert und jeder muss natürlich eine Maske aufhaben. Wenn er keine Maske hat oder die Maske schmutzig ist, bekommt er von uns eine neue Maske. Da achten wir sehr darauf. Dann, wenn man ansteht zum Essen, muss man Abstand einhalten und darf halt erst die Maske abnehmen, wenn man am Tisch sitzt, um dann zu essen.
Die strengen Pandemieregeln in den Frankfurter Obdachlosen-Tageseinrichtungen gehen Horst bisweilen ein wenig auf die Nerven, verrät er draußen vor der Tür der Weser 5.
Es lief hier am Anfang sehr schlecht. Jetzt haben sie die Tische nochmal aufgeteilt mit Plexiglas. Aber vor ein paar Wochen haben die Leute sehr oft vor der Tür warten müssen. Und das war so ärgerlich, dass hätten sie mal ein Zelt aufbauen können hier noch. Damit sie die ein bisschen noch draußen wenigstens einen Tee geben können in der Wartezeit. Ja. Aber jetzt läuft es.
Christine Heinrichs organisiert beim Frankfurter Verein für soziale Heimstätten die Obdachlosenhilfe. Der Verein, ein großer Sozialhilfeträger in der Main-Metropole, bietet jeden Winter in einer Frankfurter U-Bahn-Station eine Notunterkunft für bis zu 150 Menschen an, damit sie nicht bei Minustemperaturen auf der Straße schlafen müssen. Außerdem betreut er den sogenannten Kältebus der Stadt, der Nacht für Nacht die Schlafplätze der Wohnungslosen anfährt und heißen Tee oder Schlafsäcke verteilt. Wie ihr Kollege Mühlfeld von der Weser 5 berichtet auch Christine Heinrichs über vergleichsweise wenige Corona-Fälle bei ihrer Klientel, die ohnehin auf der Straße oft sozial sehr distanziert lebe. Außerdem habe man in den 11 Monaten der Pandemie bereits viel gelernt.
Und wir sind insofern sehr erfolgreich mit der Prävention, dass wir jetzt, ich glaube, noch keine 20 Fälle hatten seit März. So, also das heißt, von daher sehen wir, dass die Konzepte so funktionieren, wie wir sie uns vorgestellt haben.
Auch in der Notunterkunft in der U-Bahn-Station Eschenheimer Tor werden die Hygieneabstände strikt gewahrt. Rund 90 Menschen übernachten zurzeit hier. Einer von ihnen ist Andre Gastrev. Er stammt aus der bulgarischen Großstadt Plovdiv und lebt nun seit 8 Jahren in Deutschland. Jetzt im Winter schläft der Obdachlose in der U-Bahn-Station.
Ja, alles gut. Morgen aufstehen, 6 Uhr, es gibt Frühstück und ja, Kaffee, Tee, das. Manchmal Mittagessen in Bärenstraße.
Die Bärenstraße, das ist der sogenannte Tagesaufenthalt der katholischen Caritas für Obdachlose in Frankfurt am Main. Der wohnungslose Horst geht lieber dort Mittagessen als in der evangelischen Einrichtung Weser 5.
Weil mir ist das zu knapp hier zu essen heute sowieso. dann gehe ich lieber in der Bärenstraße, da gibt es richtig viel Essen. Ja.
Hier ist zu wenig?
Das ist evangelisch, hier ist die Küche ein bisschen kleiner und ist alles ärmer hier. Ja.
Jürgen Mühlfeld, der Leiter des Diakoniezentrums Weser 5, ist überrascht, als ich ihm von der Kritik an seinem Essen berichte.
Also ich habe jetzt nicht gehört, dass es da an Essen fehlen würde. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist aktuell.
Gespendet würde ohnehin zurzeit genug, auch für die Tafeln der Stadt. Vor allem Kleidung könne man gar nicht mehr annehmen.
Wir müssen jetzt aktuell sagen, stopp, mehr Kleider können wir jetzt gerade nicht annehmen, weil unsere Lagerkapazitäten halt ausgeschöpft sind und wir damit auch erstmal auf die Bremse treten müssen. Also ich glaube nicht, dass gerade zu wenig gespendet wird, sondern dass es sehr wohl von den Menschen wahrgenommen wird, dass eben auch gerade Obdachlose unter den Bedingungen von Corona noch hilfsbedürftiger sind, als sie das eh schon sind.
Verschärft wird die Lage durch die hohen Mieten, die sich einige nicht mehr leisten können und deshalb auf der Straße gelandet sind. Viele haben die Hoffnung auf eine eigene Wohnung noch nicht ganz aufgegeben. Doch Jürgen Mühlfeld, der Leiter des Diakoniezentrums Weser 5, beschreibt, wie dramatisch die Lage auf dem Wohnungsmarkt von Frankfurt am Main aktuell ist, gerade bei den Sozialwohnungen.
Im Jahre 2000 waren es 43.000 Sozialwohnungen, die hier in Frankfurt zur Verfügung standen. Und 2021 werden es 23.000 sein, also eine Halbierung der Sozialwohnungen bei gleichzeitig ansteigendem Bedarf, ja, und zwar extrem ansteigendem Bedarf. Da kann man sich vorstellen, was das jetzt dann für die Leute betrifft, die aktuell eben wohnungslos sind.
Überlebenshilfen für Obdachlose in Corona-Zeiten, Ludger Fittgau berichtete.